Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich hatte nicht Gelegenheit, Sie persönlich zu begrüßen, deswegen möchte ich es gerne von hier aus tun. Und ich hoffe, Sie fühlen sich bei diesen etwas abgekühlten Temperaturen wohler, als es gestern geschah. Das Motto unserer Gemeinde für dieses Jahr: einwandfrei leben. Wir haben bislang immer den ersten Petrusbrief als Grundlage für diese Aussagen und für die Betrachtungen genommen. Auch Paulus hat einiges zu diesem Thema zu sagen. Und so möchte ich über einen Text aus dem Römerbrief, wie Sie schon gehört haben, die Verse 1 und 2 predigen. Ich lese die Verse erst einmal vor. Sie sind nach der Luther-Übersetzung. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und an dieser Stelle könnte ich mein Manuskript zumachen und könnte sagen, das war's. Paulus kann in zwei Versen viel mehr sagen, als ich in 30 Minuten auslegen kann. Und ich kann vielleicht noch anfügen, dass ich über diesem Text in meiner stillen Zeit 10 Tage verbracht habe. Aber trösten Sie sich, ich versuche, die 30 Minuten einzuhalten. Paulus spricht also in diesen beiden Versen über eine neue Art von Gottesdienst. Und wussten Sie, dass es in unserer Gemeinde einen Gottesdienstausschuss gibt, der sich darüber Gedanken macht, wie unsere Gottesdienste noch besser und ansprechender gestaltet werden können? Ich denke, dort wird eine gute Arbeit geleistet, denn der Gottesdienst ist schließlich der Höhepunkt der Veranstaltungen unserer Gemeinde innerhalb einer Woche. Und nun sagt der Apostel Paulus: Der Gottesdienst hört nicht mit dem Schlusssegen auf. Der Gottesdienst ist nicht zu Ende, wenn wir die Kirche verlassen. Der Gottesdienst in der Gemeinde geht in den Gottesdienst im Alltag über. Und der Gottesdienst lässt sich nicht begrenzen auf die Stunde am Sonntag. Paulus mahnt uns, einen vernünftigen Gottesdienst zu feiern. Sind unsere Gottesdienste schon vernünftig, wenn wir neue und alte Lieder mischen, wenn wir durch einen freundlichen Begrüßungsdienst, durch einen optimistischen Liturgen eine herzliche Atmosphäre schaffen? Oder wenn wir durch ein Musikteam zu einem fröhlichen Singen und Anbeten geleitet werden? Das ganze Leben ein Gottesdienst. Um nichts weniger geht es Paulus. Paulus sagt: Geistlich vernünftig und damit auch praktisch vernünftig ist ein Gottesdienst, wenn er unsere Antwort auf Gottes Barmherzigkeit ist und wenn er unser ganzes Leben umschließt. Und unser Leben, ob geistlich oder praktisch, darf nicht in Einzelteile zerlegt werden, ob im Gottesdienst oder im Alltag. Unser Leben ist interessant und wertvoll für Gott. Und ich möchte diese beiden Verse aus dem Römerbrief in 3 Teile gliedern. Einmal unsere Hingabe, dann unser vernünftiger Gottesdienst und dann als drittes die Erneuerung unseres Sinnes. Aber zuerst unsere Hingabe. Paulus spricht im Römerbrief zu Christen und so sagt er in diesem Anfang dieser 12. Kapitels: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, zur Hingabe müssen wir ermahnt werden. Wir Menschen sind von Hause aus nicht bereit, uns selbst zu opfern, uns selbst hinzugeben, uns loszulassen und sich in die Verfügung eines anderen zu stellen. Und das Wort Opfer irritierte mich in diesem Pauluswort. Denn da gibt es die Vorstellung bei vielen, Gott könnte und müsste durch besondere Taten, Verzichte oder fromme Leistungen beschwichtigt oder günstig beeinflusst werden. Wir kennen das ja aus unserem Alltag. Ich gebe, damit du gibst. Oder eine Hand wäscht die andere. Paulus gibt dem Begriff Opfer einen ganz anderen Sinn. Er betrachtet das Opfer als eine dankbare Antwort auf das Opfer, das Gott selbst gebracht hat. Gott hat in großer Barmherzigkeit alles auf eine Karte gesetzt. Jesus Christus hat sein Leben am Kreuz für uns gegeben, damit wir von Schuld und Strafe vor dem Gericht und dem Zorn Gottes befreit, zu Gott Vater sagen und du sagen dürften und mit ihm in enger Gemeinschaft leben könnten. Und die Briefempfänger damals verstanden noch die Praxis des alttestamentlichen Opfersystems. Es wies das Volk Israel darauf hin, euer Leben gelingt nur, wenn ihr es Gott hingebt. Und Paulus ermahnt und sagt, gebt eure Leiber zum Opfer hin. Zu einem solchen Lebensopfer muss ermahnt und ermutigt werden. Von uns aus sind wir ja eher geneigt, unser Leben für uns selber zu beanspruchen. Und diese Ermahnung des Paulus geschieht nicht als eine sture Aufforderung zum Gehorsam, sondern sie ergibt sich ganz selbstverständlich aus der Barmherzigkeit Gottes. Jesus Christus hat sich unser in Barmherzigkeit erbarmt, indem er auf diese Welt gekommen ist und sein Leben für uns gelassen hat. Und solche Liebe allein kann uns ermahnen und ermutigen und zur Hingabe unseres Lebens bewegen. Denn ich denke, die fehlende Hingabe an Gott und damit ein eigensüchtiges, eigensinniges Leben ist eines der größten Probleme unseres Menschseins. Sich Gott vorzuenthalten, an ihm vorbeizuleben, das ist Sünde und scheidet uns von Gott. Und die Angst, dass wir etwas verlieren könnten, etwas loslassen müssten oder die Gier, möglichst viel zu ergreifen und zu behalten, die führen doch dazu, dass Menschen sich an Dingen festhalten, dass sie sich an sich selbst klammern und Gott damit ganz ausklammern. Und das verhindert ein Gott wohlgefälliges Leben. Und Jesus stellt uns ganz leidenschaftlich vor Augen, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wenn Menschen sich rückhaltlos lieben, können sie sich auch rückhaltlos einander hingeben. Und die Liebe zu Gott, die der Heilige Geist in unsere Herzen ausgießt, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Heiland bekennen, ist der einzige Weg, Hingabe an Gott und dann auch an Menschen zu finden und auszuüben. Und die Hingabe, die Christus uns vorgelebt hat, ist Vorbild für unsere eigene Hingabe. Aber unwillkürlich zucken wir natürlich zurück, wenn von Hingabe oder Opfer des Leibes die Rede ist. Tun wir denn nicht schon genug für unseren Glauben? Was opfern Mitarbeiter an Freizeit, an Kraft, an Einsatz Woche für Woche? Öffnen wir nicht immer wieder auch unsere Häuser für Gespräche über Gott und die Welt? Geben wir nicht schon viel Geld und haben viel zusammengelegt für Gemeindearbeit, für Mission, für Förderverein oder Stiftung? Und jetzt sollen wir noch mehr opfern? Uns selbst? Das klingt ganz schön anspruchsvoll. Manchmal denke ich, richtig evangelikal. Das Leben Gott hinzugeben als ein Opfer, das ist tatsächlich mehr als nur interessiert zu sein und sich zur Gemeinde zu halten. Meinen Leib, mein ganzes Leben also Gott zur Verfügung zu stellen, bedeutet nichts weniger als dies. Ich will kein Gebiet mehr haben, das nicht bewusst vor Gott und mit Gott gelebt wird. Arbeitszeit und Freizeit, Wohnzimmer und Schlafzimmer, Sonntag und Alltag, ist das nicht eine enorme Einengung? Im Gegenteil. Nur so gewinne ich überhaupt meine eigentliche Bestimmung und Entfaltung. Ich finde so zu meiner Schöpfungsbestimmung zurück, wenn ich mich an Gott zurückgebe. Und der Rat des Paulus will uns helfen, dass unser Leben zur Erfüllung kommt und kein Fiasko wird. Er ermutigt uns zu beten, hier bin ich, lieber Herr. Ich stehe dir zur Verfügung, setze mich ein, wo du mich brauchst. Denn ich gehöre dir. Und dann der zweite Punkt unser Gottesdienst. Was versteht Paulus nun unter einem vernünftigen Gottesdienst? Ich verstehe ihn so: Gott zu dienen mit meinem ganzen Leben und den Menschen dieser Welt zugewandt zu sein. Ein solcher Gottesdienst geschieht sonntags in der versammelten Gemeinde, die vom Opfer Christi her lebt, und alltags im Leben in meinem Umfeld, in Familie, Nachbarschaft, im Beruf, in der Freizeit. Und wenn Sie jemand fragt, wie ist es um Ihren vernünftigen Gottesdienst bestellt, was fällt Ihnen dazu ein? Was würden Sie dazu sagen? Wie beurteilen Sie Ihr Leben mit Jesus Christus? Sich geistlich in eine solche Richtung zu bewegen und sich weiterzuentwickeln, bedeutet einfach, Gott und Jesus besser kennenzulernen und immer mehr so zu leben, wie Jesus an ihrer Stelle leben und handeln würde. Natürlich ist ein solches Leben bei jedem Christen anders, doch es gibt einen gemeinsamen Nenner. Im Herzen der Lehre Jesu findet sich das Gebot, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit aller unserer Kraft. Und dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen wie uns selbst. Und wenn Sie also jemand fragt, wie es Ihnen geistlich geht, dann lautet doch die eigentliche Frage: Wirst du zunehmend liebevoller Gott und Menschen gegenüber? Denn ganz abgesehen von allen anderen Prüfmechanismen, die Antwort auf diese Frage wird Ihren wirklichen geistlichen Zustand beschreiben. Wie würde nun ein solches Leben aussehen, das wir unter Gottes Geleit führen? Gott lädt uns ein, jeden Moment jedes Tages als Chance zu sehen, von ihm zu lernen, unser Leben als einen Gottesdienst zu begreifen. Paulus drückt das an anderer Stelle so aus: Alles, was ihr tut und redet, das tut im Namen des Herrn Jesus und gebt damit zu erkennen, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. Paulus achtet hier sehr auf Eindeutigkeit. Alles, was ihr tut und sagt. Es geht also nicht nur um bestimmte Handlungen und Aussagen, sondern um alles, schlichtweg um unser gesamtes Leben. Gott interessiert sich ja nicht nur für unser geistliches Leben, für den Sonntagsgottesdienst, für die stille Zeit oder unsere Mitarbeit im Hauskreis, sondern Gott interessiert sich für alles, was wir tun, erleben, erleiden und uns wünschen. Wir haben in unserem Hauskreis einmal über der Frage nachgedacht, was das zum Beispiel für folgende Tätigkeiten bedeuten könnte. Und ich sage Ihnen, wir haben uns da die Köpfe heiß geredet. Aufwachen am Morgen, Begrüßung der Personen, die wir zuerst sehen, Essen, Autofahren, der Arbeit nachgehen, Fernsehen, den Haushalt erledigen, die Kinder ins Bett bringen. Probieren Sie es einmal aus. Konzentrieren Sie sich einmal eine ganze Zeit lang auf die Gegenwart Jesu in Ihrem Leben, während Sie den scheinbar unbedeutenden Tätigkeiten des Alltags nachgehen. Lenken Sie Ihre Gedanken so oft wie möglich auf Jesus. Bitten Sie ihn um Hilfe, um Führung, oder sagen Sie ihm einfach, was Sie gerade bewegt und was Sie denken. Und das bringt uns zum dritten Punkt: die Erneuerung unseres Sinnes. Der Begriff verändert euch erinnert an die Verwandlung in der Natur. Aus einer Raupe wird ein Schmetterling. Eine tolle Veränderung, die man nicht für möglich halten würde, wenn man die unscheinbare Raupe sieht und den schönen Schmetterling dann herauskommen. Aber das Insekt ist das Gleiche, die Form aber eine total andere. Ich bleibe ich, weiterhin der Horst Lahr. Aber mein Denken soll erneuert werden, weg vom egozentrischen, selbstsüchtigen Leben hin zur Lebenshingabe an Gott und Menschen. In einer Predigt hörte ich einmal ein Beispiel, was geschieht, wenn ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Was glauben Sie, was dabei übrig bleibt? So ein winziges Fitzelchen Kamel. Was glauben Sie wohl, was dabei übrig bleibt, wenn ich durch ein Nadelöhr gehe? Auch nur noch so ein winziges Fitzelchen von mir. Ein Baum oder ein Strauch, wenn er beschnitten wird, Zweige und Äste gekürzt werden, entfaltet neue Wachstumsschübe. Und ich denke, so geht es mir auch, wenn ich Gottes Erneuerung an mir geschehen lasse. Dann nehme ich nicht ab, wenn ich vieles Gewohnte und Geliebte loslasse. Ich reife zu neuem Wachstum. Und mir ist da das Beispiel des Missionars Markos Haptetion vor Augen. Er war Fliegersoldat in der eritreischen Armee und hatte die Chance, als General die Luftwaffe seines Landes zu leiten. Er hat sich entschieden, diesem Unrechtssystem nicht zu dienen, sondern sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Er wurde Missionspilot und diente in dieser Funktion bereits viele Jahrzehnte in Kenia. Und solche Erneuerung des Sinnes, des Denkens, ist die Voraussetzung für unsere Fähigkeit zu prüfen. Ein Denken, das in den Gedankengängen der Welt verhaftet bleibt und sich der Welt anpasst, bleibt unfähig, den Willen Gottes zu erkennen. Markos Haptetion hatte sich entschieden, Gottes Willen zu tun. Paulus ermutigt uns, uns allein am Willen Gottes zu orientieren, immer wieder zu prüfen und am Fragen zu bleiben, was hier und jetzt wohl Gottes Plan entspricht. Ist es gut? Gefällt es Gott? Wie finde ich zu diesem Prüfen in einer immer komplizierter werdenden Welt? Zu vielen Entscheidungen und Situationen gibt es kein konkretes Wort in der Bibel. In vielem geht es noch nicht einmal um gut oder schlecht, richtig oder falsch. Und dennoch soll ich fragen, was Gott hier und jetzt sich vorstellt. Was würde jetzt Jesus an meiner Stelle tun? Ist diese Fragestellung eine zu hohe Herausforderung? Eine Einengung vielleicht meiner Persönlichkeit? Was empfinde ich aber, wenn ich keine Klarheit bekomme? Bin ich dann am Boden zerstört? Fühle ich mich dann schuldig, weil ich denke, ich lebe gar nicht richtig mit Gott zusammen? Er kann nicht zu mir reden, er kann mich nicht leiten. Der Wille Gottes liegt nicht einfach auf der Hand, selbst wenn wir die Bibel gut kennen. Zu fragen zum Beispiel, wo soll ich meinen Urlaub verbringen? Wo werde ich arbeiten? Soll ich studieren? Wo soll ich wohnen? Gibt uns die Bibel keine Antwort. Aber im Gebet, im Gespräch mit erfahrenen Christen, im Lesen christlicher Bücher und in der Teilhabe an den Erfahrungen meiner Glaubensgeschwister und im Austausch mit ihnen und im Achten auf die Stimme des Heiligen Geistes oder auch im Fragen, Gott, was soll der nächste Schritt in meinem Leben sein? Wie willst du mich und meinen Charakter verändern? Wie soll mein Dienst sich gestalten? Kann ich Frieden und Klarheit über meine Entscheidungen finden? Und wir haben eine besondere Zusage für solch prüfendes Fragen und Ringen um den Willen Gottes. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Oder, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Es gibt einmal den grundsätzlichen Zeitpunkt unserer Hingabe. Zum Beispiel heute. Und dann gibt es den täglichen Vollzug unserer Hingabe. Zum Beispiel heute oder morgen oder übermorgen. Aber das Problem bei einem lebendigen Opfer ist, dass es ja auch täglich vom Altar herunterkrabbeln kann. Weil uns Gottes Handeln manchmal nicht schmeckt. Und deshalb ist es nötig, das Opfer unseres Leibes und Sinnes immer neu zu vollziehen. Und ich möchte Sie warnen, wenn Sie sich entscheiden, Ihr Leben Gott und Christus hinzugeben, wird diese Entscheidung immer neu auf die Probe gestellt werden. Manchmal diskutieren wir mit Gott, warum sein Weg und nicht der unsere der bessere sein sollte. Oder manchmal scheint uns der Preis zu hoch, den Gott für uns, von uns fordert. Und wir handeln und feilschen mit Gott, ob es nicht ein bisschen weniger sein kann. Aber immer wenn es mir gelingt, ein Ja zu Gottes Plan zu finden, ihm zu vertrauen, war mein Weg gesegnet und geebnet und ich konnte Klarheit finden über meinen Fragen. Und ich weiß, wovon ich rede. Aber wir sollten zum Schluss noch klären, wozu Hingabe, vernünftiger Gottesdienst und Änderung des Sinnes gut sind. Unser Leben auf dieser Erde ist so eine Art Vorschule, Aufwärmrunde auf das Leben in der Ewigkeit hin. Gott hat ein Ziel für unser Leben auf dieser Erde, aber es hört auf dieser Erde nicht auf. Sein Plan mit uns umfasst mehr als die wenigen Jahrzehnte, die wir auf dieser Erde verbringen. Gott bietet uns die Chance an, die über unser Leben hinausgeht. Und wir wissen, dass Gott uns ein Zuhause in der Ewigkeit verheißen hat. Und wir werden einmal dort mit allen, die gleich uns, Jesus, lieb haben, in ewiger Gemeinschaft mit Gott zusammen sein. Und wir werden für unsere Hingabe und unsere Treue auf Erden belohnt werden und Aufgaben erfüllen, für die hier unser Leben eine Vorschule ist und die uns fähig macht, dort die Aufgaben wahrzunehmen. Wir werden dort nicht auf Wolken herumliegen, keine Heiligenscheine tragen und Harfe spielen. Wir werden die ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott genießen und er wird seine unendliche Freude an uns haben. Und Jesus Christus wird zu uns sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Das zu vollbringen, ist Gottes Absicht und Plan mit allem, was uns in dieser Welt begegnet, zustößt und uns auch manchmal gelingt. Ich will dir danken, lieber Vater, dass du einen Plan mit unserem Leben hast, der nicht mit unserem Ende auf dieser Erde Schluss ist, abgehandelt ist, erledigt ist, sondern dass es weitergeht in der Ewigkeit. Dann dürfen wir dich anbeten, dann dürfen wir Gemeinschaft mit dir und deinem Sohn Jesus Christus haben und uns freuen an deiner Herrlichkeit. Schenke Gnade, dass auch in all der Niedrigkeit, in all der Dunkelheit, in allen Problemen und in aller Lichtlosigkeit unserer heutigen Tage dein Licht uns froh macht und uns auf unserem Weg leitet und hält. Darum will ich dich bitten, für einen jeden von uns. Amen.